Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Diese von der Erkältung gescholtene Stimme gehört Julius Eid, aber wie immer an meiner Seite und heute mit noch mehr Verantwortung, weil ich so leide hier auf meiner Seite, Alex Drücker.
Hi Julius, ja, erstmal gute Besserung. Du hörst dich nicht gut an. Ich weiß nicht, ob die
gute Voraussetzung für einen Podcast.
Ja, ist nicht die optimale Voraussetzung, aber du beißt dich dadurch. Du bist hart im Nehmen. Aber ja, schön, dass du trotz Erkältung dir hier die Zeit genommen hast oder die Zeit nimmst, damit wir über die Nations League sprechen, weil das wäre ja dann nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne? Den einen Spieltag besprechen, den dritten und dann den vierten aber nicht. Und just am vierten gibt es eigentlich für uns einen Ticken mehr zu besprechen oder was Spannenderes. Denn Deutschland gegen die Niederlande steht an, Julius. Dann das ziemlich wichtige Spiel oder ein schönes Spielchen. Länderspielpause, ne? Nicht immer die knackigsten Duelle, aber dieses Duell ist spannend. Belgien, Frankreich haben wir auch auf dem Programm. Und da konnte ich dich nicht hier aus der Verantwortung lassen, leider, ne?
Ja, es ist verständlich. Es steht natürlich so viel an und vor allen Dingen, du hast es gesagt, das Spiel von Deutschland gegen die Niederlande in der Nations League ist ja auch eins, auf das wir uns schon letzte Woche gefreut haben. Deswegen würde ich sagen, reden wir da heute auch gar nicht so groß drum rum und steigen damit direkt ein. Wir reden über die deutsche Nationalmannschaft, die sich am Ende ein bisschen schwer getan hat gegen Bosnien, würde ich sagen, wo man lange dominiert hat, aber man hat eben nicht den Deckel drauf machen können, stand ein, zweimal zu viel im Abseits und dann hat man nach einer Ecke doch diesen Anschlusstreffer kassiert, dann wurde es nochmal ein bisschen kribbelig. Man war über weite Strecken, aber die bessere Mannschaft hat verdient gewonnen. Bei der Niederlande, die jetzt eben der Gegner ist, sah es so ein bisschen anders aus. Die sind mit einem Dämpfer in die Länderspielpause gestartet. Wir haben gesagt, Ungarn sicherlich nicht der leichteste Gegner, auch wenn Deutschland sie so weggefegt hat in der letzten Länderspielpause. Und das hat sich schon gezeigt. Niederlande musste federn lassen, Punkte lassen auch. Das heißt, Deutschland geht hier als unangefochtener Spitzenreiter auch in dieses Duell gegen die Niederlande. Ja, und die hat ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben jetzt.
Ja, ein bisschen schon. Punktetechnisch sind sie jetzt hinten dran in der Tabelle. Ich will jetzt nicht sagen, der Druck ist größer auf. Das ist immer so eine Floskel, ne? Aber nichtsdestotrotz, wenn du Erster werden möchtest in dieser Gruppe, aus holländischer Sicht, dann musst du gewinnen in Deutschland. Das Spiel ist ja in, lass mich nachgucken, Düsseldorf? Nee, in München. In München ist das Spiel. Also die Holländer, ich weiß nicht, wie zahlreich sie mit den Karawanen nach München fahren, aber auf jeden Fall, sollten sie gewinnen, wenn sie noch Tabellenerster werden möchten, denn ansonsten fürchte ich, wird das eher nichts mehr. Denn hinten raus, glaube ich, wird Deutschland dann eher beim zweiten Mal gegen Ungarn und gegen Bosnien wahrscheinlich eher wenig anbrennen lassen. Und deswegen aus niederländischer Sicht, nicht do or die, die Tabelle, du kannst ja auch einfach Zweiter werden und dann ins Viertelfinale der neu formierten, reformierten Champions League einziehen, aber ein bisschen mehr Druck in diesem Prestigeduell dann schon auf die Holländer, würde ich sagen.
Ja, also den Druck sehe ich da tatsächlich auch ein bisschen mehr, weil sie eben jetzt nicht mit einer guten Stimmung reingestartet sind. Andererseits, ja, nach dem Hinspiel muss man auch sagen, es ist ein Spiel, was auf hohem Niveau stattfinden kann zwischen diesen beiden Mannschaften. Es ist ein Spiel, wo ich das Unentschieden am Ende auch sehr leistungsgerecht fand. Ich finde aber auch, es ist so ein bisschen wieder aus deutscher Sicht ja ein Spiel, wo man vielleicht diesen nächsten Schritt in der Entwicklung gehen könnte. Ich finde, man hat Zeit für diese Entwicklung, aber klar ist, es gab jetzt wieder gegen Bosnien einen Sieg, man hat den über die Runden gebracht. Wenn man jetzt gegen Niederlande vielleicht souverän und dann auch gewinnen kann, das wäre schon ein großer weiterer Entwicklungsschritt Richtung, und das hat ja Nagelsmann selber gesagt, man möchte WM-Favorit sein, ne? Und das wäre für mich dann schon jetzt ein Spiel, wo man sagt, gut, wir haben uns das Hinspiel angeguckt, jetzt ist die Niederlande vielleicht in leicht schlechterer Verfassung und vor allen Dingen ist die Niederlande ohne Van Dijk am Start. Das ist nun mal ein ganz, ganz großer Name auf einer ganz wichtigen Position und der Kapitän, der ihnen fehlen wird. Jetzt wollen wir hier auch die drei Punkte mitnehmen, ne?
Ja, absolut. Van Dijks fehlen, wichtig das anzusprechen. Da fehlt einfach hinten der vielleicht beste Innenverteidiger. Das ist definitiv eine Schwächung. Und dann, ja, will Deutschland sicherlich auch mal unabhängig von der Tabellenkonstellation etc. sicherlich auch ein Ausrufezeichen setzen, definitiv. Ich glaube, so ein Heimsieg gegen ein Top-Team, das gibt auch nochmal ganz anders Schwung. Ne? Vor allem für die Mannschaft selber, ne? Dass du dir da Selbstvertrauen erarbeitest, natürlich auch mit Blick auf das Signal, das du an die Öffentlichkeit sendest und an dich selbst auch. natürlich dann auch Richtung WM so generell. Also wenn du da die Holländer schlagen kannst, denke ich, wäre das ein Signal. Und ich kann mir das vorstellen, ganz ehrlich. Und da bin ich nicht der Einzige, du ja sicherlich auch, aber auch die Wettanbieter. Denn es gibt nur eine 1,80 auf Deutschland im Dreiweg, Julius. Das ist ziemlich niedrig bei diesem Duell auf Augenhöhe. Das war im Hinspiel, das ist ja gar nicht lang her, ist ja ein Monat her, war das nicht ganz so, dass die Quoten so deutlich sind. Da waren sie ja super ausgeglichen. Und jetzt 1,80 auf Deutschland und 4,15 auf die Niederlande ist eine recht klare Sache.
Es ist eine recht klare Sache. Natürlich ein bisschen ärgerlich mit dem Vorlauf, mit dem Hinspiel, was wir auch gesehen haben, weil man sich schon wünschen würde, Mensch, ja, ich sehe die Vorzeichen auch ein Ticken weiter Richtung Deutschland gewandert, aber ja, so deutlich ist der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften dann auch nicht. Und da tut es einem natürlich ein bisschen weh, dass die Quote auf Deutschland nicht ganz so hoch ist, wie man sie gerne hätte, wenn man das Risiko geht. Und es reizt einen schon fast, dass wir hier eben selbst bei der doppelten Chance Unentschieden und Niederlande so gute Quoten auf einmal haben, weil wir da jeweils Viererquoten bei Unentschieden und bei Sieg haben. Entschuldigung. Und das ist natürlich dann von den Quoten her alleine auf einmal der deutlich spannendere Tipp. Trotzdem muss ich sagen, unabhängig von den Quoten bin ich hier diesmal reingegangen mit dem Gefühl, dass Deutschland das gewinnen kann. Vor allen Dingen, weil Van Dijk fehlt und weil man den Treffer mehr machen wird. Ich glaube aber, man wird wieder mehr als einen Treffer brauchen, um zu gewinnen. Heißt, Deutschland gewinnt mit Gegentor, über 2,5 Tore in diesem Spiel, beide Treffen. All das sind Tipps, die ich am Ende sehe. Dieses Mal trifft Deutschland nur einmal mehr, weil der Innenverteidigungschef in der Niederlande einmal weniger dicht machen kann.
Ja, guter Tipp oder generell gutes Bauchgefühl bin ich da auch bei dir und auf deiner Seite. In den letzten 5 Spielen übrigens haben immer beide Mannschaften getroffen und es war mit einer Ausnahme sehr, sehr torreich. Die Ausnahme war nur ein 1:1, also da fielen mal nicht, fielen zwar auf beiden Seiten Toren, aber mal nicht over 2,5. Ansonsten fielen in den vergangenen Spielen immer auf beiden Seiten Tore und mehr als 2,5. Also an das 2:2 aus dem September erinnern wir uns natürlich alle noch sehr gut. Dann gab es natürlich vor der EM ein Freundschaftsspiel, das hat Deutschland 2:1 gewonnen. Gab es noch einen in der EM-Quali, das war 2019. Ein 4:2 der Holländer in Deutschland und ein 3:2 der Deutschen in der Niederlande. Und dann gab es zuvor auch nochmal ein stimmungsvolles 2:2. Also hier ist eigentlich wirklich was geboten in diesem Spiel, deswegen gehe ich hier wieder mit. Ich glaube wieder, dass beide treffen und dass over 2,5 Tore fallen. Aber genau wie du erwarte ich es mit dem besseren Ende für Deutschland, weil ich daran glaube, dass Nagelsmanns Truppe hier ein Ausrufezeichen setzen kann, mit den Heimfans im Rücken in München mal ja einen Sieg einfahren kann. Vielleicht gewinnen sie 2:1, vielleicht 3:2, vielleicht sogar 3:1, wenn Van Dijks fehlen, vielleicht doch sich stärker bemerkbar macht. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht schleppen die Niederlande dieses Unentschieden aus Ungarn noch ein bisschen mit und die Deutschen sind top motiviert, hier ein Ausrufezeichen zu setzen. Und die Wettanbieter mit den 1,80, die Quote ist auch zu niedrig, aber man kann sie aufpolieren, indem man zum Beispiel tippt, Deutschland siegt mit Gegentor. Ne? Da gibt es wie immer schöne hohe Zweierquoten anzuspielen und von daher glaube ich da mal an den Deutschland-Sieg. Ich tippe ja sonst immer konservativ, aber da glaube ich jetzt an den Deutschland-Sieg.
Ja, und ich schließe mich am Ende an. Ich glaube auch dran, die Gemengelage. Sie ist ein wenig Richtung Deutschland verschoben in einem Spiel, was vorher ein Unentschieden war. Deswegen scheint das nicht ganz unrealistisch. Wir machen nochmal einen ganz kurzen Schwenk, weil in der Gruppe natürlich auch parallel gespielt wird. Allerdings nicht unbedingt ein Highlight-Spiel für uns. Bosnien gegen Ungarn. Aus meiner Sicht eine Partie, die eng werden könnte. Ich bin nämlich sowohl mit Bosnien gegen Deutschland als auch mit Bosnien gegen die Niederlande eigentlich ganz zufrieden gewesen, was die Leistung angeht. Jetzt spielen sie nochmal zu Hause. Sie haben mit Dzeko jemanden, der da regelmäßig trifft, mit Demirovic jemanden, der in der Liga auch gut drauf ist. Deswegen ist mein Tipp, dass es vielleicht zum ersten Punktgewinn unter Trainer Sergej Barbaris kommen könnte. Also doppelte Chance auf die Bosnier für mich hier tatsächlich ein Tipp, den ich mir vorstellen kann, auch wenn die Ungarn gegen die Niederlande mal wieder überzeugt haben. Aber irgendwie, ja, glaube ich, dass Bosnien sich irgendwann auch mal ein bisschen belohnen kann für die doch sehr, sehr disziplinierten Auftritte, die wir da bis jetzt gesehen haben.
Und die Ungarn, glaube ich, die werden hier jetzt richtig Morgenluft wittern. Wenn die in Bosnien gewinnen und Deutschland, wie wir es zumindest prognostizieren, siegen, dann wäre Ungarn punktgleich mit der Niederlande, beide bei 5 Punkten. Es gibt ja noch das Rückspiel. Und dann könnte es richtig knackig werden um Platz 2, denn wie gesagt, der berechtigt ja zur Teilnahme dann an der K.O.-Runde, die ja erweitert wurde. Nicht nur ein Final Four, sondern ein Final Eight, also der zweite geht auch ins Viertelfinale. Sprich, Niederlande verliert, Ungarn gewinnt gegen Bosnien. Dann wird es nochmal prickelnd und knifflig in der Gruppe. Könnte ich mir vorstellen. Also Unentschieden kann auch drin sein tatsächlich. Ich glaube, das wird richtig eng. Also wenn Ungarn gewinnt, dann wirklich für mich maximal mit einem Tor Unterschied. Kann man ja auch tippen, glaube ich. Aber ansonsten, mich reizt auch so ein bisschen der Ungarn-Tipp, weil ich glaube, ja, sieht die Formkurve schaut ein bisschen nach oben. Das war ein mutmachender Auftritt. Ich hätte mir nur noch höhere Quoten gewünscht, Julius. Also 2,16 gibt es hier so im Schnitt. Wenn sie noch höher wäre, so 2,50, hätte ich noch mehr Anreize, es anzuspielen. Aber gut, es ist, wie es ist.
Ja, auf jeden Fall werden wir uns nicht ganz einig und alleine deshalb werden wir es natürlich aufmerksam verfolgen. Oh, Entschuldigung. Und ja, also das mit der Stimme heute, da muss ich wirklich sagen, ich hoffe, ihr haltet durch, so wie ich irgendwie, aber ich hole alles raus, was irgendwie möglich ist. Und das tut sicherlich auch Belgien gegen Frankreich, was für eine Überleitung.
Wahnsinn.
In Gruppe A2, auch das noch am Montagabend. Und ja, dieses Hinspiel ging ja doch ganz schön schief für die Belgier. Wir haben drüber geredet, Domenico Tedesco, jemand, der nicht unbedingt super dasteht in der Wahrnehmung seines Länderspiel oder seines Trainerjobs und deswegen durchaus Druck auf Belgien, denn ja, wie gesagt, hier könnte es nochmal eng werden für den Trainer auch, wenn wir weiter gucken, ne?
Ja, definitiv. Ich glaube, er steht etwas unter Beschuss oder zumindest gibt es ein paar Fragezeichen, ob er der richtige Mann ist. Und wenn er es hier wieder verlieren sollte gegen Frankreich, das Hinspiel ging ja auch schon in die Hose und bei der EM ging es ja auch schon in die Hose in diesem Duell, dann könnte ich mir vorstellen, dass er nicht länger Trainer sein wird. Also bei der nächsten Länderspielpause, die ja auch schon wieder in einem Monat kommt, dass er dann nicht mehr an der Seitenlinie steht. Wenn aber Belgien gewinnen sollte, ist ja nicht nur etwas fester im Sattel, sondern dann wird es richtig spannend in dieser Gruppe. Ne? Liga A, Gruppe 2, das sieht ja so aus, Italien mit 7 Punkten ganz vorne. Die spielen zu Hause gegen Israel, also da gehen wir von einem Sieg aus. Das müssen wir jetzt auch gar nicht groß besprechen. Da kann man aufs Handicap zum Beispiel gehen oder auf den Italien-Sieg zu 0. Aber da gehen wir davon aus, dass Italien dann auf 10 Punkte stellt. Und dann steht Frankreich jetzt bei 6 Punkten und Belgien bei 4. Also wenn Belgien gewinnt, springen die an Frankreich vorbei. Mit dem Unentschieden wäre natürlich noch alles weiterhin drin, aber wenn die Franzosen in Belgien gewinnen, dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass Platz 1 und Platz 2 ne, besiegelt sind. Und dementsprechend hat hier Belgien wirklich Druck. Also die müssen gewinnen und die sind ja ohne De Bruyne und Lukaku unterwegs. Also das wird auch nicht ganz so leicht. Immerhin, Julius, haben sie in Italien nicht verloren nach Katastrophenstart, lagen 0-2 hinten, haben sich dann aber noch zu einem 2-2 erkämpft. Das macht so ein bisschen Mut, dass die Mannschaft noch so ein bisschen Leben in sich hat, ne?
Ja, das macht ein bisschen Mut. Sie haben sich da so halb zurückgekämpft und ja, trotzdem ist es natürlich so, es geht einfach gegen eine der besten Nationalmannschaften, vor allen Dingen die besten Einzelspieler der Welt. Und wenn du da nicht auf deinem absoluten Top-Niveau agierst, dann kann es natürlich schon auch schnell schmerzhaft werden in den Duellen. Frankreich natürlich jetzt auch in dieser Nations League sich nicht immer mit Ruhm bekleckert, ne? Zumindest gegen Italien sah es dann ja nicht so gut aus. Da hat Belgien jetzt sich zurückkämpfen können, wie du auch gesagt hast. Trotzdem, ja, bleibt Frankreich in der Gesamtlage hier doch für mich Favorit. Wir haben es im Hinspiel gesehen. Wir haben gesehen, dass sie, wenn sie auch nur ein bisschen Spaß am Offensivspiel finden, schnell mal diese 4 Tore schießen können, jetzt beim letzten Spiel gegen Israel. Und dann muss ich auch sagen, finde ich hier die Quoten sind wir nicht weit genug auseinander mit 3-0ern auf Belgien und 2-40 auf Frankreich, um irgendwie mir da einzureden, dass der vermeintlich Schwächere, nämlich Belgien, eine Chance hat. Ich finde die 2-40 auf Frankreich schon sehr interessant und deswegen bleibe ich tatsächlich auch bei meinem Tipp auf die Equipe Tricolore hier.
Das habe ich fast befürchtet, Julius, dass du das tippen wirst. Sie haben ja auch die letzten 4 Spiele gewonnen in diesem direkten Duell. Ich hatte ja 2 davon schon erwähnt. Es gab aber auch in der Nations League nochmal in den Playoffs ein Aufeinandertreffen. Das hat auch Frankreich gewonnen. Und davor bei der WM 2018 hat sich Frankreich auch mit 1-0 durchgesetzt. Also 4 Siege in Folge in diesem Duell zwischen Frankreich und Belgien, die halt dann einfach ja irgendwie in diesem Spiel oft das bessere Ende für sich haben. Und die Belgier überzeugen einfach nicht. Ne? Das ist ja auch immer das Hauptproblem. Sie spielen auch gar nicht mehr so gut wie früher, wo sie auch immer mal wieder ja recht früh gescheitert sind bei EMs und WMs, obwohl man dachte, vielleicht gehen sie mal all the way oder mal Halbfinale, Finale und dann immer wieder gescheitert. Aber zumindest war da der Fußball gut. Zuletzt so Tedesco hat ja auch das abgenommen. Ja, zurückgekämpft gegen Italien, aber auch da lagen sie ja wirklich früh 0-2 zurück und Italien hat da auch vor allem über Di Marco zwei wunderschöne Tore erzielt oder sie wunderschön herausgespielt. Da hast du auch gesehen, diesen Belgiern, den kannst du auch wehtun, die sind hinten einfach nicht sattelfest. Deswegen neige ich so ein bisschen auch dazu zu sagen, oh, diese 2,40, die ist lukrativ, ne? Das ist eine spannende Quote, dass man hier mal auch einfach auf dieses Value geht. Ich wäre aber auch nicht völlig überrascht, wenn es unentschieden ausgeht, weil Trainer von Frankreich ist Didier Deschamps und der ist, glaube ich, auch mal mit einem Unentschieden zufrieden, wenn er sagt, naja, wir sichern Platz 2 ab und die bleiben hinter uns und dann schlagen wir Israel und sind eh mehr oder weniger durch. Also der Mann ist sehr konservativ und deswegen wäre ich ihn jetzt nicht überrascht, wenn es dann am Ende auch noch nur in Anführungszeichen 1-1 ausgeht, weil das für Frankreich halt nicht so schlimm wäre. Ne?
Ja, das stimmt natürlich, die Gefahr ist da. Ich glaube, ich bleibe trotzdem bei meinem Frankreich-Tipp. Insgesamt und verweise, wenn wir von den Montagabendspielen auf den Dienstag wechseln, natürlich auch nochmal auf wettbasis.com. Da findet ihr dann auch einen Überblick über all die Spiele, die wir hier im Podcast nicht besprechen können aus Format- und Zeitgründen. Ihr findet das Ganze nochmal in Videoform natürlich auch. Beidfüßig heißt das Wettbasis-Videoformat sowohl auf der Website als auch auf YouTube zu finden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall in jeder Form ergötzen an all den Infos rund um die Fußball- und die Sportwelt, wettbasis.com, hier nochmal ans Herz gelegt. Und wir gehen auf den Dienstag und Alex auf das Spiel Spanien gegen Serbien, wo ich jetzt sagen werde, Spanien ist da für mich Favorit und du mir erzählst, warum du aus Zwecks pessimistischen Gründen dir doch Sorgen machst.
Das ist nicht korrekt. Das ist überhaupt nicht korrekt, denn das Spiel findet in Spanien statt und das 0-0 oder das den kleinen Stolperer, den gab es ja schon bei diesem Duell, den ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, prognostiziert hatte, aber den ich nicht komplett ausschließen konnte mit bisschen EM-Hangover, ne, und mit mauernden Serben und man weiß, das ist da einfach sehr unbequem und auf einem schlechten Geläuf und dies und das und so kam es ja auch. Da war nicht viel los beim Hinspiel, da haben die Spanier Punkte gelassen, aber in Spanien werde ich nicht zu konservativ tippen, möchte aber trotzdem darauf verweisen, das ist, dass unser Spanien-Tipp, nicht nur meiner, ja, auch deiner, völlig richtig war. Spanien-Dänemark ging wie aus 1-0. Ich glaube, das haben wir exakt so prognostiziert, auch vom Spielverlauf her. Das 0-0 zur Halbzeit, das Unentschieden zur Halbzeit. Mauernde Dänen, die im ganzen Spiel übrigens 3 Torschüsse abgegeben haben. Einen nur aus dem 16 und auch der war nur vom Strafraum Eck. Also die haben gar nichts nach vorne gemacht und die Spanier hatten gefühlt 80% Ballbesitz. Und haben irgendwie versucht, diese Mauer zu knacken und durch ein spätes Tor haben sie es hinbekommen mit Torwartfehler. Also da ging alles auf, Julius. Auch das Ergebnis am Ende und wie das Spiel läuft. Ein bisschen ähnlich könnte ich mir vorstellen, dass es hier auch wird. Es muss nicht ganz so parallel ähnlich sein, aber ein defensiver Gegner. Spanier, die viel den Ball haben, die aber jetzt nicht haushoch gewinnen, weil die Serben einfach auch wissen, wie man mauert. Könnte ich mir ja auch gut vorstellen bei dem Spiel. Aber am Ende ist Spanien der Favorit und sollte dieses Ding gewinnen, ne?
Ja, so unterschreibe ich es tatsächlich auch. Also ich habe es eben schon gesagt, ich glaube, Spanien, ja, wird da wieder reinfinden und dieses Mal auch mit dem Bewusstsein, hey, okay, wir haben dieses Unentschieden im Hinspiel gehabt, das wollen wir jetzt auch nicht ganz so stehen lassen, wir spielen zu Hause, das sind schon auch noch weitere Antriebsfedern. Ich glaube, da fällt dann das, was du den EM-Hangover genannt hast beim letzten Duell, so ein bisschen weg und dafür Positiveres in die Waage für die Spanier. Deswegen bin ich da bei dir und sehe sie am Ende auch vorne bei diesem Duell. Wird da tatsächlich dann auch den Deckel drauf machen und sagen, lass uns übers nächste Duell reden. Schweiz gegen die Dänen. Das ist das nächste Duell, was wir hier noch auf dem Zettel haben. Ist auch in der Gruppe A4, also das Parallelspiel quasi zu den Spaniern und den Serben, über das wir jetzt noch sprechen können. Und es ist natürlich ein Spiel zwischen Mannschaften, die man eigentlich ganz gut kennt, wo man immer das Gefühl hat, Mensch, da stehen ganz viele Spieler auf dem Feld. Gerade bei den Schweizern kann man ja oft diesen Bundesliga-Bezug auch herstellen. Deswegen ist es eigentlich aus unserer Sicht immer ein ganz ganz spannendes Spiel und es ist tatsächlich, finde ich, auch von den Mannschaftsstärken her ein Spiel, wo man durchaus sagen kann, Mensch, das könnte interessant werden. Hier reden wir durchaus auch über Augenhöhe.
Und vor allem wird es interessant, weil es tabellarisch interessant ist, denn es ist ja sehr eng. Die Schweizer enttäuschen bisher, über die sprechen wir gleich. Aber in Liga A Gruppe 4 hat ja Spanien 7 Punkte, Dänemark 6 und Serbien 4. Heißt, die Dänen, die jetzt just in Spanien verloren haben, hoffen natürlich, dass die Spanier jetzt die Hausaufgaben machen gegen die Serben, damit Dänemark Platz 2 untermauern kann, optimalerweise mit einem Sieg in der Schweiz. Gleichzeitig, wenn die Serben was holen, zum Beispiel einen Sieg in Spanien, glauben wir jetzt nicht zwingend dran, aber möglich ist ja alles. Und die Dänen verlieren in der Schweiz, wäre Platz 2 futsch. Also hier ist schon ein bisschen was drin. Und die Schweizer gleichzeitig, denen droht natürlich der Abstieg. Ne? Die haben jetzt wieder enttäuscht in Serbien. Die haben noch 0 Punkte und -7 Tore. Ich hätte schon gedacht, da geht mehr in Serbien, aber nee, 0-2 Niederlage. Also Stichwort EM-Hangover. Die Schweizer haben diesen so richtig, ne?
Ja, also ich muss sagen, ein bisschen habe ich ja, glaube ich, schon in der letzten Folge auch gesagt, die Schweizer gefallen mir jetzt nicht wahnsinnig und es geht gegen Serbien, da wird es schwer, in Serbien. Aber ja, wie wehrlos oder wie uninspiriert man dann doch über weite Strecken wirkte, das hat mich dann doch überrascht. Ich habe da zumindest mit einem knapperen Auftritt und engagierteren Schweizern irgendwie gerechnet. Und das ist natürlich schon ein sehr schlechtes Zeugnis gewesen. Es will generell nicht klappen im Moment in dieser Nations League. Und Dänemark ist natürlich eine Mannschaft, die über große Strecken gut im Verbund funktioniert, die das tut, was sie tun soll, die es dem Gegner eigentlich jedem Gegner schwer macht, auch Spanien, als Europameister, den wir ja alle so abgefeiert haben mit der Art des Fußballs, hat sie ja jetzt nicht 5-6-0 vom Rasen geschossen am Ende und das sogar in Spanien. Also eine Mannschaft, die es dir richtig schwer macht und eine Schweiz, die sich selber so ein bisschen richtig schwer macht. Und deswegen glaube ich schon, dass es da gerade auf Schweizer Seite wieder ein bisschen trist werden könnte, dass wir da jetzt nicht unbedingt mit wahnsinnig vielen Toren auf der Schweizer Seite unbedingt rechnen müssen. Dann haben wir bei den Dänen vielleicht aber auch nicht die Mannschaft, die Mbappé oder Haaland da vorne haben, wo du sicher sagst, die schießen 4-5 aus ihren Chancen, die sie sich erarbeiten. Das heißt, wir spielen mit relativ wenig Toren. Das könnte ich mir hier tatsächlich vorstellen, wenn ich mich entscheiden müsste. Würde es aus meiner Sicht einen Ticken Richtung Dänemark ausschlagen, aber auch so ein 1-1, also vielleicht insgesamt einfach unter 2,5 Tore. Das ist schon was, was ich bei diesem Spiel hier sehe.
Ja, Stichwort wenig Tore. Wie wäre es mit beide Treffen? Nein, denn genau das ist in den letzten 3 Aufeinandertreffen passiert. Zwischen diesen beiden Teams hat immer nur maximal eine Mannschaft getroffen, einmal sogar gar keine Mannschaft. Also es gab ein 0-0. Das Hinspiel An- und Abführung im September gewann Dänemark zu Hause 2-0. Und 2019 gab es ein 1-0 der Dänen, auch in Dänemark. Also die letzten 3 Spiele haben die Schweizer auch kein Tor erzielen können gegen diese Dänen. Und dass die mauern können und gut verteidigen können, hat man bei der EM gesehen, hat man jetzt gegen die Spanier gesehen, die standen hinten drin, das Dänisch, Dänemark, Bollwerk ist schwer zu knacken. Und die Schweizer, ja, spielen jetzt nicht gerade inspirierenden Fußball in dieser Nations League bisher. Also warum nicht wieder auf beide Treffen Nein tippen? Und vielleicht gewinnen ja auch mal die Schweizer 1-0, dann wäre das, steht die Null eben einfach mal wieder auf der dänischen Seite. Kann ich mir gut vorstellen. Also hier grundsätzlich ist es so, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, Julius. Ich muss mich mal wieder beschweren. Und zwar über die Quoten. Ich wollte wieder den mutigen Schweiz-Tipp abgeben, weil ich sage, so kann es ja nicht weitergehen. Die haben uns so viel Freude gemacht bei der EM. Und dann sind die so enttäuschend unterwegs bei der Nations League. Dieser Knoten muss ja irgendwann mal platzen. Und die Dänen spielen auswärts einfach sehr, sehr bieder, sehr defensiv. Schweizer Heimspiel, warum nicht hier mal den Schweizer Sieg, damit die nicht komplett mit 0 Punkten absteigen? Und warum will ich mich jetzt beschweren? Weil ich die Quoten gesehen habe und ich habe gehofft, ich tippe einen mutigen Tipp und finde vielleicht Dreierquoten vor. Die finde ich aber auf die Dänen vor, nicht aber auf die Schweizer. Die haben nur eine 2,30 im Schnitt, die sind aber punktlos Letzter, 0 Punkte und die Dänen haben schon 6 auf dem Konto und trotzdem hat die Schweiz hier 2,30er-Quoten und die Dänen 3,20er. Darüber bin ich nicht zufrieden, Julius. Ich hätte hier gern Dreierquoten auf den Schweiz-Sieg angespielt. Einfach nur, um mal mutig zu sein. Aber hier die 2,30, die lockt mich nicht genug hinterm Ofen hervor, ne?
Und es gibt eben, ja, zumindest auch die 1,70er-Quoten fast im Schnitt auf die doppelte Chance auf die Dänen, ne? Also, dass du einfach
So schaut's
sagst,
aus.
die machen es ein bisschen nervig für Schweizer, bei denen es eh nicht klappen will. Die schießen vielleicht kein Tor, dann können sie auch nicht gewinnen, egal wie es dann weitergeht. Die doppelte Chance auf Dänemark kommt vielleicht an. Für mich kein uninteressanter Tipp hier. damit würde ich sagen, machen wir den Sprung zur letzten Gruppe, über die wir hier noch kurz reden wollen. Es ist logischerweise fast dann die letzte A-Gruppe eben auch, die wir nochmal reinschauen. A1 bringt uns das Duell zwischen Schottland, die ja zumindest fantechnisch auch sehr viel positiven Eindruck hinterlassen haben bei der EM. Und die empfangen jetzt Portugal mit dem, Alex, zweitbesten Torschützen der Nations League im Moment, 3 Treffer, Cristiano Ronaldo.
Siehste, was habe ich gesagt? Chrissy trifft, wenn er auf Lewandowski trifft. Na, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gesagt habe, aber ich hatte so ein bisschen
herbei. Wahrscheinlich nicht genau so, aber.
Wahrscheinlich nicht ganz genau so, aber ich habe sie, ja, das Altstürmer-Duell, weiß nicht, ob man das so sagen darf, oder ob sie sich da auf den Schlips getreten fühlen, aber da hat Cristiano das bessere Ende für sich gehabt, mal wieder richtig gestanden. Er trifft halt einfach, ich habe es ja angesprochen, in Nations League, in WM und EM-Qualis, da trifft er halt einfach regelmäßig. Ne? Bei den Endturnieren hat es nicht so geklappt, aber bei diesen Turnieren, Qualiturnieren und ähnlichem Gruppenspielen, da klappt es halt einfach. Und dann will ich hier nicht ausschließen, dass es auch in Schottland klappt. Denn, Julius, das ist halt mittlerweile die Kragenweite, gegen die trifft er. Will den Polen nicht zu nahe treten, will auch nicht Polen mit Malta und Luxemburg vergleichen, aber diese Kaliber der eher mittleren bis unteren Güteklasse, und da gehört Schottland ja auch dazu, da steht er halt das ein oder andere Mal Gold richtig oder ist halt warum auch immer eiskalter, als wenn es ja im EM-Achtelfinale oder Viertelfinale geht. Deswegen, warum nicht wieder ein Cristiano-Tor? Denn darauf hat er halt Bock. Der will halt an seinem Legendenstatus weiterschrauben, ne? Und seine Rekordtore weiter ausbauen.
Das sind natürlich alles Tipps, die man vielleicht auch verschmelzen könnte mit dem Tipp auf Portugal, die für mich hier schon am Ende die klaren Favoriten sind. Auch die Quoten zeigen, dass eine 1,60er-Quoten, da hilft es vielleicht, wenn man nochmal sagt, Portugal gewinnt und Cristiano trifft, Portugal gewinnt und schießt das erste Tor, vielleicht Portugal gewinnt. Beide Hälften für mich hier auch ein vorstellbarer Tipp, den wir ganz selten machen. Dass sie einfach jeweils in der ersten und in der zweiten Halbzeit sich auf die Anzeigetafel eintragen können. Ich glaube, bei aller Liebe, ja, die Schottland auch bekommen hat, gerade wegen dem Drumherum. Wir haben schon gegen Deutschland bei der EM gesehen. Selbst in Kroatien, was mir jetzt oft nicht gefallen hat, konnte sie am letzten Spieltag dann ja eben doch 2-1 besiegen. Und Portugal ist individuell eben doch so stark besetzt, dass ich glaube, hier gibt's für die Schotten tatsächlich relativ wenig zu holen am Ende.
Das und, enttäuscht mich, Julius.
Ja, es tut mir leid. Trotzdem muss ich da bei meiner Meinung bleiben. Und deswegen ist mein Tipp hier, Portugal gewinnt plus vielleicht ein paar weitere aufbauende Tipps, die die Quote noch ein bisschen nach oben treiben.
Ja, es trifft ja auch der Erste, der alles gewonnen hat, alle 3 Spiele, ne? Portugal auf den punktlosen Letzten. Schottland nur Niederlagen bisher kassiert. Das ist schon sehr enttäuschend, ja. Die Bravehearts werden alles raushauen, die Stimmung wird gut sein. Die Frage ist, reicht es fußballerisch einfach? Das ist halt einfach das Thema. Und die wollen auch nie absteigen, die Schotten, ne? Werden sie wahrscheinlich am Ende müssen in dieser Gruppe. Denn wenn sie hier nicht gewinnen, wird es eh ganz düster. Und dann sind sie auch so ein bisschen abhängig davon, was machen die anderen beiden im Parallelspiel in Gruppe 1. Das ist nämlich Polen gegen Kroatien. Die Polen stehen bei 6 Punkten. Das heißt, die Schotten wollen ja optimalerweise gewinnen und hoffen wahrscheinlich darauf, dass die Polen nicht gewinnen oder sogar verlieren, damit sie da irgendwie vom Rang 4 noch wegkommen, die Schotten. Aber ich weiß nicht, ich bin da ehrlich, Polen, Kroatien, das klingt für mich ganz stark nach Unentschieden.
Ja, also ist tatsächlich ein Ergebnis, das ich mir auch vorstellen könnte. Wenn, dann tendiere ich fast wieder in Richtung der Kroaten, weil sie es ja ähnlich wie dann auch gegen Schottland für mich insgesamt vielleicht noch eine Mannschaft haben, die einen Ticken besser funktioniert und dann vielleicht auch 2 Tore erzielen kann. Polen ist für mich weiterhin selbst mit einem formstarken Lewandowski dann sehr, sehr eingeschränkt auf diese eine Personalie, der ich wirklich zutraue, auch mal ein Spiel entscheiden zu können. Und das tut er eben auch nicht regelmäßig in der Nationalmannschaft. So fair muss man sein bei aller Leistung, die er wieder in La Liga abruft da. Ja, so leichte Tendenz hätte ich da vielleicht sogar Richtung Kroatien. Könnte mir aber auch das Unentschieden vorstellen. Wäre natürlich dann eine eher unlukrative doppelte Chance bei diesem Spiel, muss man sagen. Also da gibt es nicht allzu gute Quoten auf den Tipp, aber das ist am Ende das, was ich mir vorstellen könnte. Vielleicht tatsächlich auch, dass nicht unbedingt beide Teams treffen, dass ein Tor das Ganze entscheidet, könnte ich mir vorstellen, bei Mannschaften, die bei Kroatien immer biederer werden und bei Polen schon immer bieder waren. Also das ist auch eine Sache, die ich mir vorstellen könnte. Ja.
Letztes Spiel in der Besprechung. Ich bleibe meiner Tradition treu und tippe hier aufs Unentschieden. Denn ich glaube, in der Tabelle wird dann alles beim Alten bleiben. Das sieht recht klar aus. Den Kroaten reicht das Unentschieden völlig. Dann haben sie die Polen weiterhin auf 3 Punkte Distanz. Und dann, wenn die Portugiesen gewinnen, sind die ja eh durch und haben hier, ne, das Viertelfinale eingetütet, werden dann am Ende auch Erster werden. Ich glaube auch, dass Kroatien am Ende Zweiter wird. Und die Schotten werden auch Letzter bleiben. Ich glaube, hier bleibt alles beim Alten. Und den Kroaten, die sind abgezockt, die wissen, wir haben 3 Punkte Vorsprung. Uns reicht das Remis in Polen. Dann spielen sie auf 1-1. Dann geht's 1-1 aus. Und für die Polen, ja, auch nicht alles schlimm, wenn die Schotten verlieren, denn zumindest steigen sie dann aller Voraussicht nach eher nicht ab. Also von daher, ich tippe hier unentschieden. Ich glaube, die Kroaten sind da abgezockt genug, um hier mit dem Remis nach Hause zu fahren, damit sie Platz 2 untermauern.
Alles klar, dann würde ich sagen, machen wir damit den Deckel drauf auf diese Folge zur Nations League nochmal. Hoffe, es war irgendwie erträglich mit meiner kränklichen Stimme. Ich werde jetzt 3 Tage in mich gehen und mich erholen, damit wir dann Donnerstag hoffentlich in besserer Stimmlage wieder über die Bundesliga auch sprechen können, dass also an gewohnter Stelle dann alle 9 Spiele, die uns am Wochenende erwarten werden im deutschen Oberhaus. Das ist die nächste Folge, die auf euch wartet. Noch ein paar Hinweise. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewähr, weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch ändern können. Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war's, Alex. Wir hören uns Donnerstag wieder. Ich mache mir eine heiße Zitrone und sag Danke. Ciao.